Heute an Karfreitag gedenken wir daran, was es bedeutet hat, für Jesus zu leiden und zu sterben. Und dabei wissen wir ja eigentlich schon längst, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir wissen, Ostern wird kommen und Jesus lebt. Und vielleicht fragst du dich auch, warum feiern wir dann überhaupt Karfreitag? Warum der Fokus auf das Leiden? Warum der Fokus auf das Sterben von Jesus? Warum Trauerflor und stiller Freitag? Und vielleicht fragst du dich auch, warum musste Jesus überhaupt sterben? War das einfach nur ein dummer Zufall? Eine unglückliche Verkettung außergewöhnlicher Umstände? War Jesus vielleicht ein bisschen zu naiv an die ganze Sache rangegangen und hat mit dem Leben dafür bezahlt? War es vielleicht der Neid der religiösen Führer, die in ihm einen gefährlichen Nebenbuhler erkannt haben und versucht haben, ihn aus dem Weg zu räumen? War es vielleicht einfach die Ungerechtigkeit korrupter Machtpolitiker, wie Pilatus einer war? Für die Jünger von Jesus, die ihm über 3 Jahre gefolgt waren, brach an Karfreitag eine Welt zusammen. Wir können uns das wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie schlimm das für sie gewesen sein muss, Jesus Christus, ihren Meister, ihren Retter, wo sie den Messias schon drin gesehen haben, den Retter der Welt, am Kreuz haben hängen sehen und dann sterben sehen. Sie haben sich auf jeden Fall gefragt, warum musste Jesus sterben? Was hat das alles zu bedeuten? Und es dauerte etwas, bis ihnen langsam dämmerte, warum Jesus sterben musste. Nach Karfreitag geht es relativ zügig Schlag auf Schlag weiter. Und wir werden das auch als Gemeinde in den nächsten Tagen und Wochen erleben. Kurz nach dem Tod Jesu, nach seiner Auferstehung, nach der Himmelfahrt, beginnt sich die Botschaft von der Erlösung von Jesus Christus durch den Glauben an Jesus auszubreiten. Und das geht schneller, als man es glaubt und für möglich gehalten hat. Erst am Anfang in Jerusalem, da wo all diese Dinge passiert sind, dann geht es nach Samaria. Und wenn ihr in der Apostelgeschichte nachlesen wollt, in Kapitel 8, da sehen wir schon, wie ein Afrikaner, der äthiopische Finanzminister, nach Israel kommt, um den wahren Gott kennenzulernen und sich nun auf der Rückreise befindet, mit einer hebräischen Schriftrolle im Gepäck. Und er liest den Propheten Jesaja, Jesaja, der 700 Jahre vor Christi Geburt ein schweres Gericht Gottes über sein Volk Israel ankündigen muss, weil Israel sich von Gott abgewandt hat, weil sie nicht mehr bereit waren, Gott zu vertrauen und Gott zu folgen. Aber der Prophet Jesaja, der hat mehr als Gericht zu verkünden. Es gibt auch Hoffnung. Hoffnung, dass Gott selbst einen Weg schaffen wird, wie sein widerspenstiges Volk von innen heraus erneuert und verändert werden kann. Hoffnung, dass das Heil Gottes von Jerusalem zu allen Völkern der Welt gelangen wird. Und vielleicht war das auch der Grund, weshalb der Afrikaner sich gerade vom Propheten Jesaja hat so inspirieren lassen und diese Schriftrolle, die ihn sicherlich ein Vermögen gekostet hat, mitnimmt in sein Heimatland. Aber es gibt ein Problem. Nicht nur, dass der Finanzminister Äthiopiens im Tempel wahrscheinlich sehr schnell gemerkt hat, dass er nicht Jude ist und als Nicht-Jude eigentlich gar nicht die Möglichkeit hat, vor Gott treten zu können, in Gottes Gegenwart treten zu dürfen. Nein, er merkt auch beim Lesen dieser alten Schrift, dass er überhaupt nicht versteht, worum es da geht. Aber Gott, er hat schon eine Lösung auf den Weg geschickt. Gott, er schickt einen Christen auf den Weg zu diesem Kämmerer. Und dieser Christ heißt Philippus. Philippus ist nicht irgendein Christ. Philippus ist ein Evangelist. Er erlebt gerade die Erweckung seines Lebens. Durch seine Verkündigung sind viele Samariter, für die Juden damals ein Unding, ja, die Juden lagen eigentlich immer im Clinch mit den Samaritern, aber Philippus ist anders, er geht zu den Samaritern, er erzählt ihnen von Jesus und zum großen Erstaunen nehmen sie in großen Scharen Jesus Christus an. Und nun auf einmal schickt Gott ihn weg aus der Erweckung hin in die Wüste. Und wahrscheinlich hat er noch nicht einmal gewusst, was er dort in dieser Wüste soll. Und dann trifft er auf einmal diesen Finanzminister, der dort vorbeifährt und er sieht und hört einen ihm sehr bekannten Text. Und dann ruft er: Verstehst du überhaupt, was du da liest? Natürlich versteht der äthiopische Finanzminister das nicht. Und als er den Mann dort in der Wüste laufen sieht, hält er den Wagen an, lässt ihn aufsteigen und Philippus fängt nun an, mit dem äthiopischen Finanzminister zusammen den Propheten Jesaja zu lesen. Das, was Jesaja 700 Jahre zuvor festgehalten hat. Und das wollen wir uns heute auch anschauen. Wir lesen noch ein Stückchen, bevor das 53., so berühmte 53. Jesaja-Kapitel beginnt. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen und euren Apps dahin scrollen. Wir starten unsere Lesung heute in Jesaja 52 von Vers 13. Und wir wollen uns 5 Gründe angucken, warum Jesus sterben musste. Ich lese ab Vers 13 im Kapitel 52. Siehe, mein Diener wird Erfolg haben. Er wird emporsteigen, wird hoch erhoben und sehr erhaben sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt, nicht mehr menschlich war sein Aussehen und seine Gestalt war nicht wie die eines Menschen. So werden sich viele Nationen über ihn wundern. Und Könige werden ihren Mund vor ihm verschließen, denn was ihnen nie erzählt wurde, werden sie gesehen haben. Und was sie nie hörten, werden sie verstanden haben. Das allererste, was wir hier bei Jesaja sehen, ist, er überrascht alle. Dieser Diener, dieser Knecht Gottes. Er überrascht alle, weil er schafft, was niemand erwartet hat. Wenn ihr die Evangelien lest, und ich kann euch sehr empfehlen, die regelmäßig zu lesen, sie berichten von dem Leben Jesu. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber mir schon, da tauchen so viele Dämonen auf. Man denkt sich, wo kommen all diese ganzen bösen Geister her? Und ich glaube, das ist kein Zufall. Der Teufel weiß ganz genau, wer Jesus ist. Und er versammelt all seine Truppen mit einem Ziel, diesen Jesus zu besiegen. Und ich glaube, es war Teil seiner Strategie, alle Macht der Welt zusammenzutun, um diesen Jesus zu töten, damit er nicht der Retter der Menschheit werden kann. Dieser Jesus überrascht, weil er schafft, was niemand erwartet hat. Die Herrscher und die Unterdrückten werden gleichzeitig überrascht. Die Herrscher sind überrascht von Jesus, die Unterdrückten aber auch. Und Jesus gelingt das, dass der Punkt seiner scheinbaren Niederlage, sein Leiden und Sterben am Kreuz, der Teufel hat sicherlich schon die Hände gerieben und sich gedacht, jetzt haben wir es gleich geschafft, wir haben Gott getötet. Gott ist endgültig besiegt, sein Sohn ist tot. Dass dieser Punkt der scheinbaren Niederlage Gottes am Kreuz zum Sieg wird. Zum Sieg über den Tod, über den Teufel, über die Sünde. Er überrascht alle. Wir lesen weiter, jetzt in Kapitel 53 von Vers 1. Wer hat geglaubt, was uns verkündet wurde? Und der Arm des Herrn, über wen ist er offenbar geworden? Und wie ein Säugling wuchs er auf vor ihnen und wie eine Wurzel aus dürrem Land. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht, dass wir ihn angesehen hätten. Und sein Aussehen war nicht so, dass er uns gefallen hätte. Verachtet war er und von Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst gerade. Und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, ein Verachteter. Und wir haben ihn nicht geachtet, schreibt Jesaja. Er wird missachtet. Tatsächlich ist es eines der unglaublichsten Dinge. Gott wird Mensch. An Weihnachten haben wir das gefeiert. Der wird nicht ein Superhero, der vom Himmel herabschwebt mit leuchtendem Glanz und einem Schwert in der Hand und sagt, jetzt zeige ich euch mal, wo es hier lang geht. Jetzt räume ich hier mal richtig auf. Sondern Jesus wird ein Mensch, ein Baby in der Krippe, dem mal die Windeln wechseln muss. Arm, ein Flüchtlingskind, kaum geboren und schon auf der Flucht. Wahrscheinlich ist er schon sehr schnell halbwaise geworden, verachtet. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, dass seine Familie und auch seine Nachbarn keine großen Stücke von Jesus halten. Das Beste, was sie über ihn denken, ist, dass er ein Aufschneider ist, ein Scharlatan. Es gibt Stellen, wo sie ihn am liebsten meucheln und ermorden würden, weil sie das Gefühl haben, der maßt sich da was an. Was soll denn das? Kann das wirklich Gott sein? Er wird missachtet. Jesaja lesen wir weiter, Vers 4. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unseren Schmerz hat er auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott geschlagenen und Gedemütigten. Durchbohrt aber wurde er unseres Vergehens wegen. Unserer Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen. Und ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente, auf ihm. Und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Wie Schafe irrten wir alle umher, schreibt Jesaja. Ein jeder von uns wandte sich seinen eigenen Weg zu. Der Herr aber ließ ihn unser aller Schuld treffen. Er leidet unsere Strafe. Wie Fabian schon gesagt hat, Jesus Christus am Kreuz. Warum hängt er dort? Nicht, weil er schuldig war, sondern für uns. Er litt und starb stellvertretend für dich und für mich. Jesaja setzt fort, Vers 7, er wird bedrängt und er ist gedemütigt worden. Seinen Mund aber hat er nicht aufgetan, wie ein Lamm, das zur Schlachtung gebracht wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt. Und seinen Mund hat er nicht aufgetan. Aus Drangsal und Gericht wurde er herausgenommen. Doch sein Geschick, wen kümmert es? Denn aus dem Land der Lebenden wurde er herausgeschnitten. Der Schuld meines Volkes wegen hat es ihn getroffen. Und bei Frevlern gab man ihm sein Grab. Und bei Reichen, kleines Detail, das sich wortwörtlich erfüllt hat. Wer hätte das gedacht, dass ein Verbrecher, der am Kreuz ermordet wird, in einem Grab der Reichen beigesetzt wird, ist tatsächlich so passiert. Jesaja hat es 700 Jahre vorher vorausgesehen. Als er starb, obwohl er keine Gewalttat verübt hatte und kein Trug in seinem Mund war. Warum musste Jesus sterben? Weil Jesus allein sühnen kann. Sühnen kann für deine und meine Schuld, für die Schuld der ganzen Welt, weil er unschuldig geblieben ist und doch Gottes Strafe und die Schuld der ganzen Welt getragen hat. Deshalb ist Jesus auch der einzige Weg zu Gott. Egal, wo du versuchst, einen Weg zu Gott zu finden, wenn es nicht mit Jesus in Verbindung steht, muss ich dir sagen, bist du auf dem Holzweg. Und du wirst niemals den wahren Gott kennenlernen. Der einzige Weg zu Gott ist durch Jesus Christus. Jesaja endet mit den Worten, Vers 10, dem Herrn aber gefiel es, ihn mit Krankheit zu schlagen. Wenn du ihn zur Tilgung der Schuld einsetzt, wird er Nachkommen sehen, wird er lange leben und die Sache des Herrn wird Erfolg haben durch ihn. Der Mühsal seines Lebens wegen wird er sich satt sehen. Durch seine Erkenntnis wird er, der Gerechte, mein Diener, den vielen Gerechtigkeit verschaffen und ihre Verschuldungen. Er wird sie auf sich nehmen. Darum werde ich ihm Anteil geben bei den vielen. Und mit Starken wird er Beute teilen dafür, dass er sein Leben dem Tod hingegeben hat und sich den Übeltätern zurechnen ließ. Er hat die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter trag er ein. Nur durch Jesus haben wir die Vergebung, haben wir Heilung, haben wir den Zugang zu Gott. Deine Beziehung zu Gott wird möglich. Wer ist dieser Knecht? Diese Frage stellt sich auch der Finanzminister damals. Und Philippus erklärt ihm, dass Gott Jesaja 700 Jahre vor Christi Geburt schon gezeigt hat, was in Jesus Christus Wirklichkeit werden wird. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt als Mensch auf diese Welt. Er führt ein bescheidenes Leben. Und niemand kann sich vorstellen, dass er Gott ist und dass er der Messias, der Erlöser aller Menschen sein wird. Er wird missachtet, er wird ignoriert. Am Ende stirbt er. Aber er tut es freiwillig. Gerne für meine und für deine Schuld stirbt Jesus am Kreuz auf Golgatha. Dort erleidet er die Strafe Gottes, die wir verdient haben. Er sühnt unsere Schuld vor Gott. Dabei ist er selbst vollkommen unschuldig und vollkommen. Er ist der Mensch, so wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Und er führt das vollkommene Leben, so wie Gott es sich eigentlich gedacht hat, im Paradies. Doch er geht diesen Weg der Verachtung, der Leiden und des Todes, um alle, die an ihn glauben, gerecht zu machen und ihnen Frieden, Heilung und Versöhnung zu schenken. Jesus selbst erklärt es so im Johannesevangelium Kapitel 3 von Vers 13. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, sagt Jesus, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Vers 17, ganz wichtig. Denn Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Warum musste Jesus sterben? Damit du Gott nicht erst beweisen musst, dass du ein besserer Mensch werden kannst. Ich und du, wir können es gar nicht. Wir schaffen es nicht, nach Gottes vollkommenen Maßstäben zu leben. Wir sind so verstrickt in unserer Sünde. Es gab und gibt keinen anderen Weg zu ganzheitlichem Frieden, zur Heilung deiner Wunden und zum Frieden und zur Wiederherstellung der Gerechtigkeit in der Welt als durch Jesus Christus. Warum musste Jesus sterben? Damit wir Vergebung und Heilung erfahren können. Und deswegen möchte ich dich einladen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber wieder mal neu, dein Vertrauen allein auf Jesus zu setzen. Bitte ihn um Vergebung. Nimm seine Gerechtigkeit, seine Güte, seine Liebe für dich ganz persönlich an. Vielleicht bist du schon lange Christ. Und du hast diese Geschichte schon so oft gehört. Sie ist ganz normal. Selbstverständlich für dich geworden. Die gute Botschaft ist, Jesus ist auch für dich gestorben. Das Evangelium von der Erlösung allein durch den Glauben an Jesus ist keine Tatsache, die wir einmal abhaken können und dann weitergehen. Das Evangelium von Jesus Christus ist der Kern, das Zentrum, das entscheidende Herzstück unseres Glaubens und unseres Lebens. Jemand hat das mal sehr schön so auf den Punkt gebracht. Das Evangelium ist nicht das ABC, das man in der ersten Klasse lernt. Das Evangelium ist nicht das ABC des christlichen Glaubens, sondern das A bis Z. Es ist alles. Warum musste Jesus sterben? Mein lieber Bruder, liebe Schwester, ich muss mir das selbst auch immer wieder sagen und ich möchte es dir heute nochmal sagen. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich hast du schon tausendmal gehört, aber bitte nimm es nochmal ganz neu für dich in Anspruch. Warum musste Jesus sterben? Damit du auch im Nachhinein, nachdem du dich bekehrt hast und wiedergeboren bist und ein neues Leben mit Jesus Christus begonnen hast und vielleicht jetzt schon seit 50 Jahren Jesus nachfolgst und dich an seiner Gnade erfreust, damit du auch im Nachhinein Gott nicht erst beweisen musst, dass er schon den Richtigen gerettet hat, weil du ja so ein toller Hecht geworden bist. Versuch nicht, Jesus aus eigener Kraft nachzufolgen. Jesus musste sterben, damit du und ich wieder in Beziehung mit Gott leben können. Ich möchte dich einladen. Lass dich wieder neu in Gottes liebende Vaterhände fallen. Hör auf, dich vielleicht krampfhaft abzustrampeln. Lebe im Vertrauen auf Jesus Christus und in der Kraft des Evangeliums. Gehorche Gottes Wort nicht, um dich vor Gott und den Menschen irgendwie zu beweisen. Folge Jesus, weil er dich schon angenommen hat, ganz so wie du bist. Gott hat seinen Sohn Jesus für dich ans Kreuz gehen lassen, weil es keinen anderen Weg zum Heil gibt. Gehorche ihm und folge Jesus, weil er dich so sehr liebt. Bete nicht, um irgendwelche Dinge von Gott zu bekommen. Bete, weil du in Jesus bereits alles bekommen hast und weil du nun Zeit mit deinem himmlischen Vater verbringen willst. Lass deinen Wert nicht von dem bestimmen, was du tust oder was du nicht tust. Lass deinen Wert davon bestimmen, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Und wenn wir Jesus Christus am Kreuz sehen, dann bekommen wir eine Ahnung davon. Gott hat dich wunderbar gemacht und damit nicht genug. Er hat das Kostbarste, das er hatte, seinen eigenen Sohn Jesus Christus, den hat er für dich hingegeben, damit er wieder eine Beziehung zu dir haben kann. Ich weiß nicht, wie sehr du Gott suchst, aber Gott, er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, weil er dich liebt und weil er dich sucht, weil er dich haben will, weil er eine Beziehung mit dir führen möchte, weil du so wertvoll in seinen Augen bist. Darum musste Jesus sterben, damit Gott dir seine liebende Vaterhand ausstrecken kann. Ich weiß nicht, was das Schicksal deines Lebens ist. Vielleicht, was der Schmerz deines Lebens ist, den du nicht übertüncht bekommst. Das Leid, wo du vielleicht nicht verstehst, warum. Ich weiß nicht, was die Schuld deines Lebens ist. Die Schuld, die du nicht mehr gut machen kannst, so sehr du dir das auch wünschst. Gott erklärt uns nicht unser Leid. Er leidet mit uns. Er leidet für uns. Hör auf, mit deinem Schicksal zu hadern oder es versuchen, irgendwie selbst in die Hand zu nehmen. Hör auf, den Schmerz zu verdrängen. Hör auf, dir den Kopf zu zermartern über den Sinn in deinem Leid. Hör auf, deine Schuld kleinzureden. Und hör auch auf, dich dafür zu hassen, dass du versagt hast. All das bringt dich nicht weiter. Lass los. Lass dich fallen in Gottes liebende Vaterhände. Dann wird aus Karfreitag, was so viel heißt wie Klage- oder Trauerfreitag, Good Friday, ein guter Freitag, wie es im Englischen genannt wird. Der Finanzminister von Äthiopien, er traf damals diese Entscheidung für Jesus. Er vertraute ihm sein Leben an. Er bekannte seinen Glauben und er ließ sich taufen. Gott streckt dir heute in Jesus seine liebenden Vaterhände aus. Ein und schlag ein. Nimm seine Liebe an. Vertrau ganz auf Jesus. Denn dafür musste Jesus sterben. Amen. Lasst uns beten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast. unschuldig, hast du all die Schuld auf dich genommen, um sie zu sühnen. Ja, Herr, du kennst unseren Schmerz, du kennst unsere Schuld, du kennst unsere Trauer, du kennst unser Schicksal. All das ist dir nicht unbekannt. Und dennoch liebst du uns, wie niemand uns lieben kann. Danke, Jesus, dafür. Danke, Vater, dass du uns in Jesus die Hand reichst, dass du uns einlädst und sagst, komm, vertrau mir, folg mir. Und ich bitte dich, Herr Jesus, hilf du mir, hilf du meinen Brüdern und Schwestern, hilf du den Menschen, die vielleicht hier zum allerersten Mal diese gute Botschaft bewusst wahrnehmen, hilf du uns allen, uns loszulassen und uns fallen zu lassen in deine Hände, in deine liebenden Vaterhände. Amen.